Hier ist die Stimme des Sports, der Podcast der Sportregion Stuttgart.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Die Stimme des Sports, dem Podcast der Sportregion Stuttgart. Ich bin wieder für euch am Mikro, eure Debbie Dobratz. Die Sportregion Stuttgart feiert in diesem Jahr 25-jähriges Jubiläum. Im Zuge dessen beleuchten wir auch besonders die Vielfalt des Sports. Deshalb haben wir in diesem Jahr auch besonders vielfältige Gäste aus der Sportwelt eingeladen. Und heute habe ich einen Gast, der ebenfalls sehr, sehr vielfältig engagiert ist. Nämlich ist er Sportjournalist und Moderator und Sportchef bei Regio TV hier in Stuttgart. Hallo Daniel Reuchel.
Hallo Debbie, es freut mich sehr, heute dein Gast zu sein.
Ja, es freut mich, dass du Zeit hast und dass du Lust hast, mit uns so ein bisschen über die Sportwelt hier zu sprechen in der Region Stuttgart, die ja doch wirklich, wie ich schon gesagt habe, sehr vielfältig ist. Aber auch, dass wir ein bisschen über deine Tätigkeit als Redakteur beim Fernsehen und Hallenstadionsprecher sprechen können, weil das doch bestimmt unsere Zuhörer ein bisschen interessiert, wie sich denn sowas gestaltet, wie läuft sowas ab, hat man denn dann unheimlich nahen Kontakt auch mit den Stars und Sternchen dieser Sportwelt hier in der Region. Erzähl doch einfach mal so ein bisschen was aus deiner Tätigkeit als Redakteur, als Sportchef bei Regio TV.
Ja, also ich bin jetzt mittlerweile seit 10 Jahren hier bei Regio TV Stuttgart. Ne, 11 sind es mittlerweile sogar, wie die Zeit vergeht.
Rennt.
Und Vielfalt des Sports, du hast es angesprochen und das passt ja wirklich super hier in die Sportregion rein, weil es ist einfach auch für mich in meiner Tätigkeit komplett abwechslungsreich. Man hat so viele verschiedene Sportarten, man hat ein großes Breiten- und Amateursportangebot, aber eben auch der Spitzensport, der ist ja hier in Stuttgart megamäßig vertreten, viele Erstligisten und das eben auf viele verschiedene Sportarten verteilt und das macht die Berichterstattung extrem spannend. Also ich bin Sportredakteur, wie du gesagt hast. Ich moderiere bei Regio TV, aber auch die Nachrichtensendung und eben auch unser Sportformat, einzelne Talkformate und berichte eben mit meinem Kollegen Volker Leitner jeden Tag bei uns im Programm über den Sport aus der Region. Und ja, wirklich, Vielfalt des Sports trifft es auf den Punkt auch bei unserer täglichen Arbeit, weil kein Tag ist gleich. Also wir schneiden auch selber, was vielleicht ein bisschen ein Unterschied zu anderen Sendern ist. Wir vertonen unsere Beiträge selber. Also es entsteht alles aus einer Hand.
Das heißt, du bist vor und hinter der Kamera tätig.
Richtig, richtig. Also ich bin auch, genauso wie mein Kollege Volker Leitner, wir sind eigentlich bekannt, dass wir immer alleine mit unseren Kameraausrüstungen, Stativ durch die Hallen rennen und auf der Jagd nach Interviews und guten Bildern sind. Aber das macht es auch irgendwie so speziell, dieses Arbeiten mit Bildern und Emotionen. Und das ist dann auch wiederum für den Schnitt danach einfacher, wenn man eben selber seine Bilder zusammen gesammelt hat und die nicht dann irgendwie mit dem Cutter zusammen da sitzt und es sortieren muss, sondern die schon auf dem Dreh im Kopf hat. Das, also finde ich zumindest, das erleichtert es und das ist auch das, was mir Spaß macht an meinem Jobprofil, wenn man das so nennen darf.
Ja, jetzt sind wir doch schon sehr ins Detail gegangen.
Voll.
Ich persönlich habe nicht ganz so viel Ahnung von Fernsehen.
Echt? Werden wir jetzt ändern heute, hoffe ich.
Ja, deswegen würde ich da gerne noch ein bisschen nachhören, weil ich habe jetzt hier schon so Wörter gehört wie Cutter und hier zusammenschneiden und vertonen und ich weiß nicht was alles.
Ich hätte auch sagen können, ich bin Content Creator, dann bist du da voll dabei, oder?
So dann bin ich natürlich total auf Instagram.
Genau.
So sieht das da aus. Aber wie funktioniert das, wie muss ich ein Laie das vorstellen?
Also soll ich wirklich...
Ich möchte das jetzt genau wissen. Wie sieht dein sportlicher Tagesablauf aus?
Also fangen wir mal an. Ein Beispiel, vielleicht ein aktuelles Beispiel. Ich weiß, ich habe heute Abend einen Dreh mit Frank Stäbler, der sich auf die Olympischen Spiele vorbereitet. Dann überlege ich mir vorher, okay, was brauche ich? Also ich brauche ein paar Bilder, wie er trainiert. Dann habe ich mitgekriegt, dass er Verletzungsprobleme hatte, immer wieder. Dann versuche ich, daraus vielleicht eine Geschichte zu machen, denn er hat immer wieder mit Rückschlägen zu kämpfen, hat aber die Olympischen Spiele als Traum. Und so strukturiere ich mir schon mal ein bisschen meine Geschichte im Kopf vor, dass ich dann genau weiß, wenn ich zu ihm auf Dreh gehe, welche Fragen will ich stellen für den Beitrag, welche Bilder muss ich sammeln, damit ich dann nicht auf Dreh gehe und da wild drauf los filme und am Ende so viel Material habe und gar nicht weiß, was ich damit anfangen soll. Und dann ist es eben auch wichtig, dass ich gezielt die Fragen stelle, die ich für meinen Beitrag brauche, weil sonst unterhalte ich mich mit ihm eine halbe Stunde und schmeiß die Hälfte davon wieder weg. Also ich mache ja dann keinen Podcast mit ihm, wie wir zwei heute, sondern ich will ja gezielt Antworten von ihm haben und das muss ich eben vorbereiten. Und dann gehe ich raus auf Dreh, fahre zu ihm, sage ihm nochmal kurz, das und das würde ich gerne mit dir machen, passt das für dich? Dann sagt er, Frankie, auf jeden Fall, ja klar, so machen wir das. Und so entsteht dann ein Beitrag und dann meistens entweder am gleichen Tag oder am Tag drauf wird das Material eingespielt in den Computer.
Du musst mich ganz kurz unterbrechen. Du bist aber nicht alleine. Also man muss sich das jetzt nicht so vorstellen, dass du die Kamera auf der Schulter hast und du redest dann die ganze Zeit trotzdem mit ihm, oder?
Das ist im Prinzip das, was uns unterscheidet. Also wobei auch viele andere Sender diesen Weg mittlerweile gehen, weil es einfach effektiver ist und zu Corona-Zeiten auch vielleicht der sichere Weg. Aber klar, es hat ein paar Restrisiken. Wenn man das alles selber macht, weiß man nicht immer, klappt mit dem Ton alles. Ist jetzt ein technischer Fehler in der Kamera, wo man beheben muss, aber vielleicht gar nicht weiß, wie man den beheben kann, weil man dann doch alles selber macht. Das ist so ein kleines Restrisiko, aber das Adrenalin auf Dreh tut vielleicht auch ganz gut. Das ist das, was mir eben auch gefällt, dass ich das alles selber in der Hand habe. Also ich filme dann vor Ort wirklich selber und es ist dann echt so, ich dackel dann an mit meinem Stativ, meiner Kamera, mit meinem Mikrofon und mache das dann alles alleine, das stimmt.
Ja, krass. Okay, und dann darfst du
weiter. Genau, nächster Tag oder eben am gleichen Tag, je nachdem, ob es eine aktuelle Geschichte ist oder, also wir haben jeden Tag Sport im Programm, da entsteht vieles wirklich an einem Tag. Also man geht mittags raus, dreht was und abends ist es im Programm. Oder für unser Sportmagazin Startblock 07, das kommt immer donnerstags, auch immer sehr viele Sportregion-Themen im Programm. Da hat man ein bisschen mehr Zeit, weil das sind meistens längere Beiträge, die gehen dann so um die 4 bis 5 Minuten. Da hat man ein bisschen mehr Zeit dafür und da spielt man eben das Material in den Computer ein, hat dann ein Schnittprogramm, macht sich schon mal eine Grobstruktur vom Schnitt, setzt die O-Töne, die man gerne im Beitrag hätte, schon mal so in eine Reihenfolge, wie es sich dann aufbauen könnte, dass es auch sinnvoll ist am Ende und eine Geschichte ergibt. Und dazu bastelt man dann einen Text. Und mit Informationen, die man vielleicht eh schon hat oder die man dann neu im Interview bekommen hat. Und dann baut man sich einen Text zusammen, den vertont man dann wiederum, dann passt man nochmal die Bilder, die man schon mal vorgeschnitten hat, zusammen auf den Text und dann ist der Beitrag eigentlich fertig. Dann kommt er zu uns in die Sendeabwicklung, wird ins Programm eingebaut, schreibt man noch eine Anmoderation, die dann im Studio anmoderiert wird. Das mache ich auch alle 3 Wochen dann bei uns. Also moderiere ich dann auch quasi meinen eigenen Beitrag an. Und das ist dann einfach schön, wenn man das dann abends als fertiges Produkt sieht und wirklich weiß, aha, das habe ich jetzt komplett selber gemacht. Und das ist das, was wirklich Spaß macht, was ich ja jetzt aber auch schon Ewigkeiten mache. Also ich mache jetzt seit 1999 mache ich Regionalfernsehen. Also deswegen hat man da schon so eine gewisse Routine. Und man muss auch sagen, die Technik hat sich so weit geändert, dass die Kameras nicht mehr so groß sind. Früher waren da noch Kassetten drin, die musste man dann aufspielen und durfte da keinen Fehler machen, sonst musste man den ganzen Beitrag nochmal neu schneiden. Heute ist alles digital und in Anführungsstrichen relativ einfach und deswegen passt der Begriff Content Creator wirklich ganz gut eigentlich. Also wir erstellen Inhalte und das täglich mit Bewegtbild.
Also jeder, der Interesse hat, mal beim Regionalfernsehen zu arbeiten, darf sich bestimmt an den Daniel wenden. Ja, ihr habt also doch bestimmt offene Praktikastellen oder sowas.
Immer mal wieder, wobei das die natürlich gefragt sind und wir auch viel über Volontariate machen. Also wir gehören zum Schwäbischen Verlag in Ravensburg und da gibt es dann die Möglichkeit, ein Cross-Media-Volontariat zu machen, wo man sich alle Bereiche bei uns im Verlag anschauen kann. Also man ist dann bei der Zeitung, beim Radio und beim Fernsehen und das ist relativ neu und unterscheidet sich eben von einem klassischen Fernsehvolontariat und ist recht spannend. Und so haben wir eigentlich hier immer einen personellen Wechsel, weil die dann immer für ein halbes Jahr da sind und deswegen haben wir nicht so oft Praktikanten, aber gerade aus dem Bereich des Sports habe ich immer mal wieder einen Sportler sogar bei mir gehabt, der dann mal für ein paar Tage reinschnuppern konnte und das war dann irgendwie auch so ein bisschen eine Win-Win-Situation. Man hat dann auch mal so ein bisschen was Persönliches von den Sportlern erfahren und hat denen dann hoffentlich auch einen kleinen Einblick in unser Leben geben können.
Jetzt ist es momentan in der Corona-Krise ja, ich nenne sie mal Corona-Krise, so, dass auch den Reportern oder den Fernsehjournalisten die Arbeit um einiges in Anführungsstrichen erschwert wurde.
Ja.
Wie habt ihr euch da als so eine One-Man-Show quasi rausgezogen? Wie hat das funktioniert? Auch ohne Sport kann man ja jetzt nur relativ wenige Beiträge dann dementsprechend senden.
Hat sich natürlich auch komplett irgendwie unterschiedlich entwickelt. Am Anfang war es wirklich so, da haben wir gedacht, okay, jetzt haben wir einen Lockdown, jetzt haben wir vielleicht noch ein paar Sachen vorproduziert gehabt, jetzt könnten wir vielleicht noch 1-2 Wochen senden und dann, keine Ahnung, wie es dann weitergehen soll. Ich weiß, ich bin mit Volker da gesessen und wir haben gesagt, boah, was machen wir denn dann? Wir können überhaupt nicht berichten. Dann hat sich aber Stück für Stück immer wieder dann erstaunlicherweise etwas ergeben. Also dann haben wir am Anfang viel über Skype, Zoom Interviews gemacht, vor allem mit Sportlern, die dann nicht mehr trainieren konnten, die nicht wussten, was passiert jetzt, werden die Olympischen Spiele stattfinden, also 2020 in Tokio, die ja dann nicht stattgefunden haben. Was passiert mit den anderen Sportarten? Handball, erstmal, ja gut, wir machen eine Pause, dann ging Fußball plötzlich doch wieder los. Ja, und so hat sich das dann ergeben, dass dann wieder Lockerungen gekommen sind, dass die ersten Sportler wieder trainieren durften, dass wir dann auch die Möglichkeit hatten, wieder teilweise in die Hallen zu können. Über den Sommer hat es sich gefühlt relativ normal wieder angefühlt. Teilweise waren wieder 500 Leute zugelassen in den Hallen. Und so konnte man dann wieder relativ schnell, relativ normal berichten und es ging dann auf einmal wieder. Klar, wir haben uns ein bisschen umstellen müssen, haben dann auch gemerkt, wenn jemand eben jetzt woanders ist und eben auch nicht diesen persönlichen Kontakt will, finden wir trotzdem Möglichkeiten, um Interviews zu machen. Also dann halt haben wir uns teilweise Fragen überlegt und haben gesagt, kommt, dann nehmt halt euer Handy, haltet es quer in einem ruhigen Raum, schönes Licht und schickt uns das und konnten trotzdem mit Bewegtbild und vielleicht auch Archivmaterial Beiträge erstellen, weil ich diese Zoom-Geschichten jetzt qualitativ nicht so schön finde für einen Beitrag, wobei sich da technisch ja auch echt einiges getan hat. Und das vor 10 Jahren wäre jetzt, glaube ich, die Corona-Zeit richtig schwer gewesen für eine Berichterstattung, weil es einfach diese technischen Möglichkeiten so noch nicht gab. Und so hat sich es jetzt immer weiterentwickelt. Aber seit dem Saisonstart von vielen Ligen dann im September, Oktober ist es eigentlich für uns, und das ist echt ein Privileg, wo ich auch sehr dankbar bin und auch sehr demütig irgendwie dran gehe, hat sich ja so entwickelt, dass wir wieder zu den Spielen können, dass wir nach den Spielen wieder Interviews führen können. Klar, alles mit Maske, Selbsttests werden jetzt immer wieder durchgeführt. Aber wir haben eben die Chance, vor Ort zu sein. Ich meine, wie viele tausend Leute würden gerne wieder zum Handball, zum Basketball, zum Eishockey, zum Volleyball gehen und wir dürfen es jedes Wochenende. Also ich weiß es sehr zu schätzen und genieße es irgendwie auch, wobei trotzdem natürlich was fehlt. Also man hört es ja auch von den Sportlern und es ist einfach so eine leere Halle. Es ist nicht schön und man möchte sich nicht dran gewöhnen und ich hoffe, dass es auch spätestens im Sommer dann vorbei ist.
Ihr seid im häufigen Austausch mit Leistungssportlern, mit Profisportlern. Gibt es denn so bestimmte absolute No-Gos bei einem TV-Reporter?
Ja gut, also ich finde eigentlich schon, dass es grundsätzlich ein Verhältnis sein soll, dass es auf einer freundschaftlichen Ebene ist, ohne dass es halt zu tief ist. Also gerade jetzt, wenn man auf Regionalfernsehen schaut, hat man ja wirklich relativ häufig Kontakt mit den gleichen Sportlern, weil du auch Stars und Sternchen angesprochen hast. Ich meine, man hat ja hier wirklich tolle Persönlichkeiten. Man hat Weltmeister, Olympiasieger, vor denen ich mega viel Respekt habe, aber wenn man die dann auf so einer privateren Ebene kennenlernt, bekommt man so ein Gefühl dafür, was da eigentlich dahinter steckt und das macht es dann auch wieder so spannend, aber so eine Distanz sollte halt trotzdem auf jeden Fall immer da bleiben. Es geht ja auch so ein bisschen um Neutralität im Journalismus, wobei das beim Regionalfernsehen dann echt teilweise schwierig ist, weil man ja dann auch mit denen ein bisschen mitfiebert, die Sportler, über die man regelmäßig berichtet, aber manche Dinge muss man ja auch kritisch betrachten. Also das ist vielleicht so eine Geschichte, dass man dann immer schaut, auch wenn man jemanden brutal sympathisch findet, dass man dann halt manchmal auch hinterfragt, hoffentlich denkst du jetzt hier nicht so als Fanboy, sondern gibt es da vielleicht doch Dinge, wo man ein bisschen aufpassen muss, wo man das vielleicht doch kritischer sehen muss. Und ja, so, das sollte dann vielleicht auch in den Beiträgen dann rüberkommen, ohne dass man natürlich dann auch irgendwie plumpe Fragen stellt und jemanden mit Absicht irgendwo reinreiten will, weil das verstehe ich nicht. Nur um eine hohe Klickzahl zu bekommen, dann vielleicht irgendein Thema zu suchen und das auszuschlachten, wo vielleicht gar kein so ein großes Thema ist. Also das ist jetzt nicht so meine Art der Berichterstattung.
Ja, wir kennen ja alle die Fans, sagen wir mal, gerade im Fußball, wenn da ein Redakteur eine dumme Frage stellt, dann wird da direkt gebasht, aber wie geht man denn als Reporter mit schlecht gelaunten Sportlern um? Was macht man denn, um gerade so diese Situation aufzulösen, wo man eigentlich nur sagen will, ey, ihr habt heute echt nicht gut gespielt, was war denn los?
Also es liegt viel natürlich an der ersten Frage, die sollte vielleicht nicht gleich so negativ sein, so, Junge, was habt ihr da für einen Scheiß gespielt? Ich glaube, dann hat er relativ schnell keinen Bock mehr. Also da muss man so ein bisschen ein Gefühl für entwickeln, wie man ein Interview rangeht. Aber du hast schon richtig angesprochen, nach einer Niederlage mache ich nie gerne Interviews. Wobei man da dann auch über die Zeit schon genau weiß, welche Spieler oder welche Spielerinnen kann ich nach einer Niederlage ansprechen und weiß, ich bekomme trotzdem ein gutes Interview, vielleicht auch sogar ein kritisches.
Habt ihr denn da Einfluss drauf, wen ihr ansprecht? Oder also wird euch das nicht zugeteilt?
Es gibt ja, wir berichten Gott sei Dank nicht so oft über Profifußball. Da hätte ich natürlich bei einer Niederlage wahrscheinlich gar keine Chance. Yeah. Und das ist wirklich dann schon wieder Luxus. Auch durch die langjährige Berichterstattung und Begleitung von einzelnen Mannschaften kennt man natürlich dann jeden. Und dann auch bei den Neuzugängen bekommt man relativ schnell ein Gefühl dafür, wer ist in welcher Situation der richtige Ansprechpartner. Und das ist dann einfach so, dass man dann genau weiß, okay, nach der Niederlage, die drei Spieler, die brauche ich erst gar nicht fragen, weil A, haben sie eh keinen Bock drauf, dementsprechend werden die Interviews sein. Aber bei Spieler X und Y weiß ich, den kann ich jetzt fragen und kann auch sagen, in der zweiten, dritten Frage, das war aber richtig schlecht, woran lag es denn? Und dann weiß ich auch, dass da vielleicht sogar direkt auch eine kritische Eigenanalyse kommt und kann mich drauf einstellen und bekomme dann trotzdem einen guten O-Ton, weil es läuft normalerweise über die Pressesprecher, hast schon recht, aber die wissen ja auch, oder ich sage denen, können die Spieler X haben, dann sagt er, ja, müsste eigentlich passen, ich frage ihn mal. Oder er sagt, ja komm, dann spreche ihn einfach direkt an. Also da haben wir mittlerweile mit den Pressesprechern und den Sportlern auch so eine Beziehung aufgebaut, dass das eigentlich immer sehr kollegial klappt und funktioniert.
Ich würde jetzt direkt mal mit einer Entweder-Oder-Frage einsteigen. Okay. Die richtet sich nach deinem Job. Bist du lieber vor der Kamera oder hinter der Kamera?
Ich bin lieber hinter der Kamera und stelle eben Fragen und mache Berichte. Ich bin eigentlich per Zufall vor die Kamera gerutscht, noch damals in Karlsruhe bei dem Sender, wo ich damals war, der ging in die Pleite und plötzlich waren alle weg. Und weil ich noch in der Ausbildung war, durfte man mich nicht rausschmeißen.
Musstest du
das? Da war ich noch da und dann hieß es, ja und kannst du das? Ich so, nö, willst du es mal probieren? Ja, wenn keiner da ist, dann mache ich es halt mal. Und dann habe ich gesagt, oh, das ist doch ganz okay, muss man natürlich noch dran arbeiten, aber jetzt hier für den Notfall reicht doch das erstmal. Und so bin ich so ein bisschen vor die Kamera gerückt. Ja, es ist jetzt nicht das, wo ich sage, oh, ich muss vor die Kamera, ich muss da immer gesehen werden und draußen müssen alle wissen, dass ich der Daniel Reuchle von Regio TV bin. Das ist mir jetzt nicht so wichtig, aber wenn es draußen gut ankommt und hier im Sender halt auch, dann heißt, kannst du das übernehmen, dann mache ich das gern. Ich habe da jetzt kein Problem mit und bin da jetzt auch nicht irgendwie nervöser als sonst, sondern ja, da hat man sich dann jetzt auch dran gewöhnt, ans rote Licht und an die Strahler.
Ja, das war auch so eine Erfahrung, die musste ich ganz neu machen. Wir haben einen Livestream gemacht vor ein paar Monaten und es wurde auch aufgenommen mit zwei Kameras und ich habe es überhaupt nicht gepeilt, in welche Kamera ich denn jetzt gucken muss.
Wo
da ist ein rotes Licht. Wo ist denn das rote Licht?
Ja, aber beim Sportler des Jahres war das wahrscheinlich auch da habe ich auch immer vor dir riesengroßen Respekt, weil ihr ja da auch unter normalen Bedingungen da dann auf die große Bühne kommt. Im Vorprogramm und da sind einfach die weltbesten Sportler und sitzen da unten alle schick im Anzug und gucken alle nach oben und warten jetzt, was gesagt wird. Also da wird mir, glaube ich, schon die Düse gehen.
Ja, da geht mir definitiv auch manchmal die Düse. Ich habe vor 2 Jahren war das so nett. Ich weiß gar nicht, ich glaube, die Story habe ich schon mal erzählt, aber es war echt schön, weil wir standen da oben und ich war total aufgeregt und man überlegt sich ja dann natürlich auch, was man sagt vor 720 Leuten und sowas und in dem Moment ist es natürlich weg, ja, und dann stehst du da und willst so ein bisschen was erzählen, weil es ist natürlich nicht ganz weg, weil du hast natürlich gearbeitet daran und du hast ein bisschen was zu erzählen. Und ich guckte dann immer direkt die Tennisspielerin und jetzige ZDF-Expertin Andrea Petkovic an und sie guckte immer so zurück und hat mir immer so zugenickt und hat mich so total bestätigt in dem.
Schön.
Und so kennt man halt auch viele Sportler, die dann da unten auch sitzen und guckt die dann auch an und die interagieren dann auch mit dir.
Ja.
Und dann kommt man da runter, dann geht es auch.
Ja, perfekt. Ja, weil das finde ich schon auch immer beeindruckend. Also das ist auch so, wenn du vielleicht nachher noch auf Highlights kommst oder sowas, also der Sportler des Jahres, das ist wirklich einmal im Jahr ein echtes Highlight, wo man sich schon sehr drauf freut. Und umso mehr hat man es natürlich, uns allen wahrscheinlich das Herz gebrochen, dass er im letzten Dezember ein bisschen anders stattgefunden hat. Aber er hat stattgefunden, gab vielleicht auch ein paar kritische Stimmen, aber ich fand es im Großen und Ganzen gut, weil man den Sportlern einfach die Ehre erwiesen hat, die auch trotz oder während Corona tolle Leistungen erbracht haben. Und ich glaube, für die Sportler war das auch ein tolles Gefühl, dass sie gespürt haben, dass man sie nicht vergessen hat.
Richtig, es ist halt einfach sehr schwierig für die Sportler momentan, da auch die Motivation zu finden. Man hört immer von vielen Sportlern, dass sie sich total gut motivieren können, aber es fehlt doch auch irgendwie was.
Wobei ich schon jetzt oft gehört habe, also gut, es war im ersten Lockdown, ich glaube, mittlerweile hat sich das verändert, weil es ja jetzt wirklich Ziele gibt. Immer mehr Wettbewerbe finden jetzt schon wieder statt, natürlich ohne Zuschauer. Aber im ersten Lockdown, da hatten wir eine Serie mit dem Kultusministerium zusammen, Mach mit, bleib fit, wo wir zum Beispiel die Ellie Seitz da hatten oder auch die Marie Laurence Jungfleisch. Und die haben dann Übungen gemacht für Schüler. Dann haben die immer gesagt, und die Carla Borger war noch da, dann haben die gesagt, ja, das hat jetzt echt Spaß gemacht, mal wieder ein bisschen was anderes, weil, boah, so mit Training aktuell, ich weiß gar nicht, wofür sollen wir denn trainieren? Und ja, vielleicht tut es meinem Körper auch mal gut, nichts zu machen. Und da habe ich schon das Gefühl gehabt, oh, nicht, dass die jetzt da in so einen Flow reinkommen, wo sie merken, das geht ja auch ohne den Sport, weil alle drei, die ich jetzt genannt habe, haben jetzt noch ein großes Ziel. Gott sei Dank 2021, die Olympischen Spiele. Ja. Ich gehe mal schwer davon aus, dass sie jetzt wirklich auch stattfinden. Und das hat mich schon überrascht, dass die dann wirklich in so ein Motivationsloch gefallen sind und gesagt haben, für was soll ich denn jetzt trainieren? Das sind keine Wettkämpfe. Ich weiß überhaupt nicht, was ich machen soll. Also das hat mich schon auch ein bisschen traurig gemacht.
Ja, aber den Sportlern geht es ja auch nicht anders als uns. Im Endeffekt, jeder von uns, jeder Privatmann, jeder Mensch, der mit Sport zu tun hat, jeder, der normal gearbeitet hat, ist auch in so ein Loch gefallen.
Das stimmt.
Zwar am Anfang war es noch dieses, oh ja, wir schaffen das zusammen, es wird alles toll und super.
Manche Sachen waren ja auch cool, ein bisschen mehr Zeit für die Familie, mal ein Wochenende frei bei mir, das gab es gefühlt 10 Jahre nicht.
Ja.
Habe ich mich teilweise auch echt dabei erwischt, wo ich dann auch gesagt habe, naja, eigentlich ist es ja gar nicht so schlecht.
Genau.
Aber nach 2, 3 Wochen dann so, oh, kein Kickers-Spiel am Samstag, was, der TVB spielt nicht am Wochenende.
Ja.
Mein Leben hat keinen Sinn mehr. Übertrieben gesagt. Ich habe mehr Sport gemacht.
Siehst du warst einer von denen, die mehr Sport gemacht hat. Ich bin eine von denen, die viel mehr kochen und backen seitdem.
Auch gut. Hat alles seine
Vorteile.
Ja, ist
nicht ganz so gut für die schlanke Linie.
Du musst ja nicht immer selber essen, aber kochen macht doch auch Spaß. Der
Prozess kochen und backen ist total beruhigend. So letztens war ich irgendwie, vor 2, 3 Wochen war ich total aufgeregt und wusste gar nicht, was ich mit mir anfangen soll. Weißt du, dieses innere Unruhe und so Lockdown überdrüssig, dann stelle ich mich doch tatsächlich in die Küche und mache einen Zitronenkuchen.
Finde ich gut.
Hätte ich auch nie gedacht von mir, aber mein Gott, so
ja, aber
verändert
so,
man
so
sich.
Setzt man sich dann ja auch neue Ziele. Bei dir ist es dann, jetzt mache ich einen Zitronenkuchen und bei den Sportlern war es dann, was ich auch zum Beispiel bei vielen Turnern gehört habe, die ja wirklich ein immenses Programm an Training haben und teilweise aber auch immer mit kleinen Verletzungen trotzdem viel trainiert haben, die dann gesagt haben, sie konnten sich jetzt echt auch mal um ihren Körper kümmern, also die Kim Bui, aber bei der Ellie ist es ja genauso, die haben dann wirklich gesagt, sie konnten mal gezielt an Dingen trainieren, die sie dann immer vernachlässigt haben, deswegen bin ich mal gespannt, ob es dann vielleicht sogar bei den Olympischen Spielen dann für den einen oder anderen Vorteile hat, wobei es ja eigentlich eine weltweite Geschichte war und deswegen ist es sehr spannend und werden wir eben wahrscheinlich erst nach den Olympischen Spielen bewerten können.
Ja. Da können wir dann nochmal sprechen.
Richtig.
Machen wir ein kleines Instagram Live oder sowas und reden nochmal drüber.
Jederzeit.
Nein, aber ich kann das schon verstehen, was du sagst, dass man tatsächlich mehr Zeit hatte und sich da auch ein bisschen drauf einlassen kann, aber es ist schon schwierig, da dann auch sich wirklich so auch gezielt vorzubereiten, weil man halt ja überhaupt keine internationalen Wettkämpfe hat oder hatte.
Ja.
Das heißt, du kannst natürlich auch deine Konkurrenz nicht so richtig abchecken.
Richtig. Ja.
Außer jetzt über Zeiten oder Punkte oder wie auch immer. Das ist natürlich schon schwierig für die Sportler hier in der Region.
Nico Kappel hat ja zum Beispiel seinen Weltrekord wieder verloren, ohne dass er quasi seinen Konkurrenten im direkten Wettkampf
richtig,
hatte.
Richtig, genau.
Das sind ja solche Dinge, die es dann irgendwie schwer machen. Da liest du dann 2 Tage später plötzlich in irgendeinem Netzwerk, wie auch immer das beim Kugelstoßen dann funktioniert, dass der Weltrekord jetzt wieder irgendwo neu aufgestellt worden ist, dann ist das, weil wenn du selbst in einem Wettbewerb merkst, dann ist es ja was anderes, dann kannst du vielleicht sogar im Wettbewerb noch drauf reagieren und hast eine zusätzliche Motivation. Also das sind so Dinge, die sind natürlich schon sehr speziell und auf die konnte sich ja auch kein Sportler einstellen, auch mental. Also ich denke, da werden auch Mentaltrainer gefragt gewesen sein in der Zeit. Also schon ein sehr spannendes Feld und ja. Aber weil ich so viele Namen genannt habe, das zeigt ja auch wieder diese Vielfalt des Sports hier in der Region und das sind so tolle Persönlichkeiten da fiebert man dann wirklich auch mit und deswegen habe ich es ja gesagt, da habe ich dann immer die Hoffnung gehabt, aber hoffentlich finden die jetzt nochmal so einen Punkt, wo sie sagen, so jetzt bin ich aber wieder bereit, jetzt freue ich mich drauf und jetzt gebe ich nochmal richtig Gas und jetzt gucken wir, was die nächsten Monate bringen.
Jetzt hole ich dich mal wieder zurück. Ich angel mal und hole dich mal wieder zurück zu unserem Thema, das wir noch nicht ganz abgeschlossen haben, denn ich würde ganz gern noch auf Regio TV an sich zu sprechen kommen. Viele Leute sind sicherlich ein bisschen kritisch, was Regionalsender angeht. Vielleicht haben viele Leute davon auch noch gar nicht gehört, dass es irgendwie so Regionalsender gibt. Wo findet man die denn im Fernsehen?
Ganz hinten. Das ist schon mal das erste Problem, ja.
Wie geht man denn damit um? Was möchtest du den Leuten, die sagen, Regionalsender brauche ich nicht, mitteilen?
Okay. Ja, also Regionalsender, der Name ist natürlich regional, steckt ja schon drin. Das wirkt dann schon mal so ein bisschen klein und dörflich. Mhm. Und ist ja grundsätzlich auch nicht verkehrt, aber das ist ja auch genau unsere Stärke. Denn wir haben eine Region, über die wir berichten, die wir dann auch wirklich komplett abbilden können, weil unser ist kein Konkurrent, unser Mitbewerber hier zum Beispiel in der Region ist ja der SWR, aber der ist ja kein Regionalsender, sondern der ist ein Landessender. Der muss über ganz Baden-Württemberg berichten und kann jetzt zum Beispiel bei uns in der Region gar nicht so in die Regionen gehen, sondern für den ist ja die Region Stuttgart ist halt Stuttgart. Und da haben wir eben den Vorteil, dass wir, und das ist ziemlich deckungsgleich mit der Sportregion Stuttgart auch, wir als Regio TV Stuttgart wirklich die Sportregion Stuttgart abbilden können und da dann auch in den Breitensport, in den Amateursport reingehen können, auch mal über zweite Liga Handball berichten oder sogar noch tiefer gehen, mal zum Hockey, wo viele ja gar nicht wissen, dass zum Beispiel die Bietigheimer Hockey-Damen in der ersten Bundesliga spielen. Also Dinge, die man beim Landesfernsehen jetzt nicht erwartet und beim bundesweiten und Privatfernsehen ja sowieso nicht. Und wenn Corona so viele schlechte Seiten hatte, dann hat es für den Regionalfernsehsender den Vorteil gehabt, dass sich viel mehr Menschen in dieser Zeit für die Region interessieren. Also wir haben extrem hohe Zuschauerzuwächse in den letzten Monaten gehabt, weil man gespürt hat, die Leute interessiert jetzt nicht, wie hoch die Inzidenz in Schleswig-Holstein ist, sondern sie wollen wissen, ob in Bad Cannstatt ein Hotspot ist oder in Böblingen ein neues Testzentrum eröffnet hat. Und das sind unsere Stärken und darauf haben wir uns konzentriert und haben aber auch als Regio TV Stuttgart den Vorteil, dass wir zu einer Sendergruppe gehören mit Regio TV Schwaben und Regio TV Bodensee und dadurch eigentlich doch fast ganz Baden-Württemberg abdecken. Wir haben zum Beispiel auch mit den anderen Regionalsendern in Baden-Württemberg eine Kooperation, wo wir einzelne Projekte zusammen machen. Wir haben die Landtagswahl jetzt alle zusammen übertragen mit einer großen Live-Sendung. Also dann ist das Regionale gar nicht mehr so klein, wie es klingt, sondern man hat da doch tolle Möglichkeiten und es macht auch wirklich Spaß, Regionalfernsehen zu machen und man braucht es nicht immer so kleinreden und wir sehen es an den Zuschauerzahlen, die wirklich gut sind und wir haben jetzt auch ein paar Versuche gemacht, haben zum ersten Mal jetzt Handball gezeigt, die Frauen-Bundesliga, die Heimspiele von Bietigheim werden noch in dieser Saison ein, zwei Spiele dann auch übertragen und wir haben da wirklich eine sehr positive Resonanz bekommen, wenn man jetzt in Sachen vom Sport auch spricht und sind da echt zufrieden und es macht Spaß.
Also würdest du jedem empfehlen, mal einzuschalten?
Ja, auf jeden Fall, natürlich. Also nicht nur, wenn man Sport interessiert ist, was ja unsere Zuhörerinnen schon sein werden, aber auch so. Also wir haben viel Politik, lokale Politik, regionale, aber wir versuchen auch immer bunte Geschichten zu finden, auch ein paar Herzschmerz-Geschichten. Die Dobby ist ein Hund, der abgehauen ist und dann haben sich zwei Mädels bei uns gemeldet, ob wir sie unterstützen können, ihren Hund wiederzufinden. Die haben natürlich auch eine Social-Media-Kampagne gemacht und wir haben einen Beitrag gemacht und jetzt vor zwei Tagen ist Dobby wieder aufgetaucht. Dann haben sie sich auch bei uns bedankt, dann haben wir natürlich nochmal Nachbericht gemacht. Ich meine, das klingt jetzt so ein bisschen blöd, aber da haben wir richtig viele Klicks Zahlen drauf auf solche Beiträge, weil sie hier in der Region stattfinden, weil sie ein bisschen mit Herz sind und diese Mischung versuchen wir immer hinzubekommen. Die härteren Themen, wir müssen natürlich auch über Unfälle in der Region berichten, so traurig das ist, über sonstige Dinge, die passieren, die vielleicht nicht so schön sind, aber diese Mischung versuchen wir immer hinzubekommen, dass eben auch so ein Herzschmerzteil dabei ist oder irgendwas Schönes, Buntes.
Emotionen ziehen Leute. Ja. Und Emotionen finden auch in Hallen und in Stadien statt, das du ja auch machst.
Zurzeit
du,
nicht, leider.
Ja, momentan nicht, aber generell. Du bist auch Moderator des Sporttalks von der Sportregion Stuttgart. Schon seit 2017.
Auch schon, ja.
Schon eine Weile jetzt, ne?
Frauen im Sport war, glaube ich, die Premiere.
Richtig, am Weltfrauentag.
Und da war dann damals plötzlich ein Mann als Moderator dabei. War aber auch eine sehr tolle Erfahrung. Und da ging es mir wahrscheinlich so ähnlich wie dir beim Sportler des Jahres, bei deinem Beispiel mit Andrea Petkovic. Also die saß jetzt leider nicht da, sonst hätte ich sie wahrscheinlich auch als mein Fixpunkt genommen. Aber das war dann für mich schon dann auch ein bisschen was Neueres. Ich habe solche Businessabende und so schon moderiert. Aber in dem Fall, wenn man weiß, das ist jetzt das erste Mal, wo man den Sportler des Jahres moderiert, Sportler des Jahres sage ich schon, den Sporttalk moderiert. Da schauen jetzt alle ganz genau drauf, wie macht der Neue das jetzt? Davor war es ja auch lange eine Frau und dann in dem Fall vor lauter Frauen oder vielen Frauen war das schon eine spezielle Situation. Aber der Sporttalk ist auch ein sehr tolles Format von der Sportregion und mittlerweile ist es auch so ein bisschen was Familiäres, weil es sind ja dann doch immer die gleichen, die man dann trifft und dann macht es echt Spaß auch, mit den Gästen zu interagieren, weil auch das Publikum sich immer mit einbindet und das zeichnet den Sporttalk wirklich aus. Und auch die Gäste sind immer sehr hochkarätig, also ist auch ein sehr schönes Format.
Hoffentlich kann der auch bald wieder stattfinden.
Vor allem in diesem Jahr, 25 Jahre Sportregion.
Richtig.
Es gäbe so viel zu feiern.
Oh ja. Wie fängst du denn dann so deine Gäste, wenn du jetzt solche Businessabende machst? Und das ist ja auch eine Podiumsdiskussion, der Sporttalk. Wie versuchst du deine Gäste einzufangen, wenn die jetzt mal zu hitzig werden?
Ja.
Oder zu weit aus?
Eigentlich wäre es ja schön, also wenn es vielleicht sogar öfter passieren würde, dass es ein bisschen hitziger wird. Also wir hatten jetzt meistens Themen, die ganz gut zu diskutieren waren, wo es jetzt eigentlich nie so wirklich eskaliert ist. Also richtig eskaliert ist es Gott sei Dank noch nie,
ja,
aber wo es dann vielleicht auch mal so ein bisschen kontroverser wurde. Aber es sind einfach auch alles Gäste, die gut erzogen sind, die einfach wissen, wie man in so eine Podiumsdiskussion geht, wie man eine gute Diskussion hinbekommt, die aber stets sachlich bleibt und deswegen ist es als Moderator gar nicht so schwer. Da ist es eher, wenn man 4, 5 Gäste auf dem Podium hat, eher die Kunst oder auch mein Anliegen, dass jeder ungefähr die gleiche Sprechzeit bekommt. Und das muss man eben versuchen zu steuern, dass man die Nachfragen dann gezielt an den Nächsten stellt, so dass es wirklich funktioniert, dass nicht jemand da sitzt, der dann am Ende von 1,5 Stunden nur 10 Minuten gesprochen hat und sich dann auch irgendwie doof fühlt. Das ist so ein bisschen das, was ich mir dann immer vornehme, dass jeder gleich viel Sprechzeit bekommt und dass es eben am Ende eine Diskussion ist, die, wo man dann am Ende rausgeht und sagt, ja, das hat mir jetzt was gebracht, da kann ich was mitnehmen. Und das hatte ich jetzt eigentlich schon die letzten Male das Gefühl, es ging ja beim letzten um Daten, das war sehr spannend, Datenanalyse, was passiert mit den Daten, war für mich ein ganz neues Feld, war in der Vorbereitung auch nicht so ganz einfach, weil es teilweise sehr komplex war von den Themen, aber ich glaube, beim Talk selber konnten wir es ganz, ganz gut auffangen.
Ja.
Ja, auch da digital sind wir auch ein bisschen neue Wege gegangen.
Richtig.
Da durften wir noch ein paar da haben, aber auch nicht so viele. Aber das Ganze auch digital. Ich glaube, da haben wir alle gelernt. Viel, viel mehr wird jetzt in der digitalen Welt stattfinden in Zukunft.
Ja, da können wir schon froh sein, dass es jetzt passiert und nicht vor 10 Jahren.
Richtig.
Da wären wir da gesessen und hätten überhaupt nichts machen können. Auch so privat, ne? Da hätte es ja kein Facebook, kein Netflix. Also Facebook vielleicht gerade schon, aber Netflix, wenn wir alle vorm Fernseher gesessen hätten, auf die guten Filme gewartet.
Hätte man lang warten können.
Ja. man hört schon, dass du unheimlich viel machst. Wir sprechen jetzt schon über deine TV-Tätigkeit, jetzt über deine Moderatorentätigkeit bei Podiums- und Business-Diskussionsabenden. Ich habe es aber schon angesprochen, du bist auch Stadion- und Hallensprecher.
Jo.
Was ist denn da der Unterschied?
Ja gut, die Hallensprecher findet in der Halle statt und Stadionsprecher im Stadion. Also Stadionsprecher bin ich bei den Stuttgarter Kickers. Hallensprecher bin ich so ein bisschen so ein Springer, so der zweite Mann, wenn mal irgendwo einer ausfällt. Also ich habe das bei der SGB BM Bietigheim in der Erstligasaison habe ich das gemacht. In der Zweitligasaison war es, wo der Michael Gläuber eine Zeit lang ausgefallen ist. Da bin ich dann eingesprungen und habe 6 Siege als Hallensprecher bei der SGB BM bei den Männern gemacht. Bei den Frauen habe ich schon einige Spiele als Hallensprecher gemacht und beim TVB Stuttgart bin ich auch schon eingesprungen, auch jetzt in der Geisterspiel-Saison für den Jens Zimmermann, mit dem ich auch viel zusammenarbeite, der ja auch hier in der Sportregion bekannt ist, auch schon dein Gast war.
Richtig.
Und der ja auch Sportmanager ist und auch viele Sportler aus der Region betreut, der aber auch Moderator und Hallensprecher ist und der auch bei uns bei Rekio TV eine eigene Sendung hat, den Academy Talk. Und von daher kam das dann immer so, dass wenn er nicht konnte, dass ich dann beim TVB zum Beispiel auch eingesprungen bin. Auch vor 6200 Leuten mal in der Porsche Arena. Das sind dann schon tolle Gefühle.
Ja.
Wobei, ich kann es noch toppen. Also mein Highlight war wirklich als Stadionsprecher von den Stuttgarter Kickers 2014 nach der Weltmeisterschaft direkt. Erste Runde Stuttgarter Kickers gegen Borussia Dortmund, damals noch mit Jürgen Klopp als Trainer in der Mercedes-Benz Arena, weil das Gazi-Stadion für dieses Spiel zu klein war. Und dann waren dann 35.000 Leute da im Stadion und also Mats Hummels war zwar nicht dabei als frisch gebackener Weltmeister, aber Großkreuz war dabei, Marco Reus war da, Aubameyang hat damals noch gespielt für Dortmund. Das war ein tolles Erlebnis. Und da bin ich 90 Minuten zwei Meter hinter Jürgen Klopp das ganze Spiel gestanden. Und das war so als Kickerstadionsprecher natürlich ein Highlight. Weil die Kickers auch gut gespielt haben, zwar nur 2-1-4 verloren hatten, aber danach hat auch Kloppo gesagt, die Kickers, das sieht nach Fußball aus, weiterhin alles Gute. Ja, damals waren sie noch in der dritten Liga, jetzt spielen sie leider in der Oberliga.
Ja.
Ja.
Kommen wir gleich zu.
Okay.
Ich möchte nur noch mal kurz. Tatsächlich finde ich aber doch, dass es einen Unterschied gibt zwischen Stadion und Hallensprecher.
Okay.
Weil ich finde, wenn ich jetzt so beim TVB in der Porsche Arena bin, wenn jetzt kein Corona ist, dann gehen die unheimlich ab. Das ist schon krass, wie die Fans da abgehen. Vor allem gerade vom TVB. Die haben natürlich auch echt super Fans.
Ja.
Und jetzt so eine Stadionatmosphäre wie bei den Kickers auf der Waldau. Ja. Jetzt hat es sehr, sehr geschwebelt, aber
heißt so.
Ja, schon, oder?
Ja, klar. Ob auf der Waldau.
So, ist doch schon ein bisschen
Fall
ein Unterschied.
Im Degerloch.
Nee, definitiv nicht im Degerloch, nee, sagt man nicht.
Es ist allein schon von der Sportart ein Unterschied, weil beim Fußball kann es natürlich passieren, dass ein 0-0 ausgeht, dann muss ich kein Tor ansagen, dann sage ich nur die Auswechslungen an. Beim Fußball oder bei den Kickers ist es eher so das Programm davor, natürlich auch vor allem eigentlich für die Zuschauer gedacht, dass man da eben ein Programm hat. Nicht zu viel, weil sowas finde ich dann auch wiederum nicht gut, wenn man hier so den Hampelmann macht und jetzt alle Hände in die Luft. Und da sind die Fußballfans natürlich dann auch nochmal ein bisschen zu unterscheiden von anderen Sportfans.
Ja, die sind anders als die
Handballfans.
Genau,
also wenn ich jetzt allein an die Ultras denke, die hätten natürlich am liebsten ein bisschen gute Mucke vor dem Spiel, dann die Aufstellung und dann geht's los. Ich meine, Union Berlin fährt ja, glaube ich, dieses Prinzip, da gibt es auch keine Tormelodie und nichts und da wird der Eckball nicht präsentiert von Firma Hans Dampf.
Richtig.
Sondern das ist wirklich Fußball pur. So ähnlich versuchen wir es auch bei den Kickers ein bisschen zu machen. Das soll ja auch die Kickers ein bisschen vom großen VfB unterscheiden, dass das halt noch Fußball ist, wie es mal war, gell? Also so. Da soll es noch nach Rasen und Bratwurst riechen und der Schweiß der Spieler soll auf die Tribüne getragen werden. Ehrlicher Fußball, aber ja gut, das ist natürlich in der Oberliga auch noch einfacher zu verkaufen.
Ja, definitiv.
Aber wir haben schon versucht, auch ein bisschen ein Programm zu machen, um die Leute zu unterhalten, ohne sie zu nerven. Und aber wie du schon gesagt hast, ist eine ganz andere Art der Moderation. Weil beim Handball, da passiert halt die ganze Zeit was.
Ja.
Und hier eine Auszeit und jetzt und auf, die Jungs brauchen euch jetzt wieder. Und da darf man ja auch mehr. Beim Fußball ist es ja tatsächlich auch verboten, dass der Stadionsprecher während dem Spiel sagt, so und jetzt auf geht's, Applaus für unseren Torhüter. Und beim Handball ist es ja ganz normal, wenn Jogi Bitter eine Parade macht, dann ist das der Jogi und 6000 rufen Bitter.
Ja.
Und er transportiert es ja dann auch mit Gesten und das ist auch so ein bisschen ein Spielen des Sprechers mit der Mannschaft und ein Überschwappen und die Zuschauer mit einbeziehen, das natürlich echt super funktioniert. Und deswegen, weil ich habe mich ja lange gefragt, macht es überhaupt Sinn, Hallensprecher bei Geisterspielen oder Stadionsprecher? Aber das ist, glaube ich, auch der Sinn dahinter. Und da habe ich mich auch mit Jens Zimmermann ausgetauscht. Es geht ja um die Spieler und die spüren das tatsächlich auch jetzt, wenn vielleicht nur die Aufbauhelfer in der Halle sind und ein bisschen auf ihre Trommeln hauen, wenn der Hallensprecher den Namen ruft und vielleicht dann doch mal sagt, und jetzt muss nochmal was kommen, auf geht's Jungs, dass da dann teilweise ein Ruck durch die Mannschaft geht. Und deswegen ist diese Rolle nicht zu unterschätzen selbst oder erst recht jetzt in der Corona-Zeit, weil wenn ein Spiel vom TVB gegen Kiel so läuft, dass die Jungs spüren, dass sie da vielleicht gewinnen können, dann schwappt der Funken fast alleine schon auf die Zuschauer rüber. Da muss der Hallensprecher gar nicht mehr so viel machen, nur noch einen Namen nennen und die drehen schon durch, so wie du es gesagt hast. Aber jetzt in der Zeit ist es, glaube ich, doch eine Rolle, wo sich wahrscheinlich auch echt viele Zuschauer daheim fragen, wieso schreit denn der Hallensprecher jetzt, da ist doch gar niemand in der Halle, den man nicht unterschätzen darf.
Das wäre tatsächlich auch meine nächste Frage gewesen, ob du das abschätzen kannst, dass man die Mannschaft dann auch dementsprechend pusht. Und ich finde das cool, weil das hat auch so einen psychologischen Effekt irgendwo,
ja,
gell?
Ja.
Weil die Mannschaft dann merkt, es ist jemand da, es steht jemand hinter ihnen.
Genau, weil wenn nach so einem Torerfolg einfach nichts ist,
ja,
dann hat er das Tor geworfen, dackelt zurück in die Abwehr, freut sich vielleicht so ein bisschen für sich selbst, aber wenn er dann noch hört und das Tor von Patrick Zieker, dann gibt es dem vielleicht auch nochmal einen zusätzlichen Push, weil er spürt, aha, ich bin hier, ich werde wahrgenommen. Er weiß ja in dem Moment nicht, dass ihn trotzdem Tausende, Hunderttausende im Fernsehen zuschauen, sondern er ist ja gerade nur für sich und in der Halle, in der leeren Halle und muss damit umgehen. Ich glaube aber, die Spieler sind auch so professionell, dass sie sich alle in der kurzen Zeit jetzt drauf eingestellt haben. Keiner will es so haben, aber ich glaube, sie gehen einigermaßen damit um. Deswegen auch die Einlaufmusik, das Licht geht aus und trotzdem eine Lichtshow, damit sie sich einfach in so einen Tunnel begeben können, wo sie sich vorstellen können, es ist jetzt Spieltag, es geht jetzt um was und es ist kein Testspiel in irgendeiner Gemeindehalle in Bittenfeld.
Wir haben jetzt viel über Fußball und Handball gesprochen, lieber Daniel.
Mhm.
Lieber Fußball oder lieber Handball?
Ganz ehrlich, Handball. Und das hat sich bei mir aber erst so entwickelt. Ich hatte nie einen Bezug zum Handballsport. Ich habe in meiner Karlsruher Zeit nicht über den Handball berichtet, weil da gab es einfach keinen Handballverein im direkten Sendegebiet. Wir hatten da viel Rudern, wir hatten da natürlich die Basketballer, die damals in der ersten Liga gespielt haben und den KSC. Da war ich dann schon, damals hätte ich dir geantwortet Fußball, aber das hat sich wirklich auch seit meiner Zeit hier in Stuttgart verändert, weil wir viel über Bietigheim, über da auch die Frauen, über Waiblingen, über Göppingen, über den TVB berichtet haben und auch jetzt diese Entwicklung vom TVB mitgekriegt haben und ich beim Handball einfach spüre, dass der Sport in Anführungsstrichen noch nicht so versaut ist. Medial, kommerziell, dieses Fairplay ist nicht einfach nur so dahergesagt, sondern das passiert wirklich auf dem Feld und das spürt man und das spüren die Zuschauer und ich hoffe, dass der Handball vielleicht sogar davon profitiert, dass der Fußball jetzt auch in der Corona-Zeit, glaube ich, nicht immer das beste Bild abgegeben hat. Immer durfte der Fußball zuerst, immer wurden Forderungen gestellt etc. Da hoffe ich, dass einfach die Sportarten dahinter, ich nehme da Volleyball noch mit dazu, Eishockey, es gibt so viele spannende Sportarten, die hoffentlich davon profitieren können, dass der Fußball vielleicht nicht immer so perfekt performt hat. Zumindest auch in der Wahrnehmung der Fans, die sich ja teilweise echt abgewendet haben. Und da bin ich mal gespannt, was danach passiert. Ob die Stadien wirklich sich von alleine wieder alle komplett ausverkaufen. Da bin ich mal sehr gespannt. Aber deswegen Handball, wobei ich mich natürlich nach wie vor für Fußball interessiere, aber da echt mittlerweile nicht mehr jedes Spiel anschaue und wirklich dann gern mal wieder so einen Amateurkick angucke, wo es wirklich noch so zur Sache geht. Das gefällt mir einfach.
Ja, halt der echte Fußball. Gell?
Ja, ich weiß nicht, ob das der echte Fußball ist. Natürlich ist es beeindruckend, wenn man sieht, was ein Leroy Sané oder ein Serge Gnabry, was die mit dem Ball machen können. Und es ist beeindruckend und die haben auch verdient, Stars zu sein.
Ja.
Aber manchmal macht es halt auch schon Spaß, auf so einem Dorfplatz zu sein und sich ein Pokalspiel anzugucken, wo es richtig zur Sache geht. Solange es fair bleibt.
Ja.
Ich muss da ab und zu schon auch mal aufpassen.
Spielst du auf irgendwas an, oder?
Nein, ich bin schon ein emotionaler Gucker auch. Also ich kann jetzt nicht ein Fußballspiel angucken, wo ich für keinen von beiden bin. Das geht bei mir gar nicht.
Wie läuft es dann als Hallensprecher? Darf man als Hallensprecher seine eigene Mannschaft sein?
Also als Hallensprecher.
Oder Stadionsprecher?
Also grundsätzlich gilt da auch neutral zu sein,
ja,
und
eben
immer vor allem fair zu sein. Aber wenn die Kickers ein Tor machen, dann kann ich natürlich schon Emotionen reinbringen, dass das Stadion dann auch die Emotionen aufnimmt und dementsprechend dann richtig abgeht. Also das muss ja auch so sein. Was nicht sein darf, ist natürlich zu pöbeln. Wobei, da muss ich ja dann auch wieder sagen, Wenn ich mich für eine Mannschaft interessiere und nah an der dran bin, dann fieber ich mir der schon auch mit.
Ja.
Und wenn das Mikrofon dann aus ist, dann kann ich da auch echt vielleicht dann auch mal ein bisschen anfeuern. Ich bin da aber Gott sei Dank ruhiger geworden und vielleicht war die Corona-Pause jetzt auch mal ganz gut.
Hat die dich ein bisschen beruhigt?
Ja, ich bin ja nicht mehr der Jüngste.
Okay, dazu sage ich jetzt nichts. Ich würde jetzt mal überleiten. Wir haben jetzt viel über Fußball gesprochen, über Handball, das sind mehr oder weniger Sommersportarten. Du warst aber jetzt auch bei der nordischen Ski-WM in Oberstdorf und hast dort gemeinsam auch mit Jens Zimmermann bist da zum Einsatz gekommen als auch Stadionsprecher.
Genau. Bei dem Skispringen. Es war für mich natürlich ein tolles Erlebnis. Also Wintersport war für mich ja ein bisschen Neuland und vorbereitend auf die WM war ich im letzten Jahr 2020 beim Nordic Weekend in Oberstdorf und war da Stadionsprecher, allerdings beim Langlauf. Damals noch mit Zuschauern und das war meine Premiere. Da war ich natürlich ultra nervös, aber da war ich auch im Team von Jens Zimmermann und der hat gesagt, Daniel, für die WM hättest du Bock und könntest du dir das vorstellen? Da habe ich mich natürlich reingefuchst, viel Langlauf geschaut, Statistiken gelesen, Ergebnisse angeguckt und mich mit den Namen beschäftigt, die ja nicht immer einfach sind, weil viele Skandinavier dabei sind, viele auch aus Russland.
Man will ja nichts falsch
aussprechen, wobei ich bei den russischen Namen jetzt ja auch schon gelernt habe, dass aus dem O mal schnell ein A wird, wo man dann dementsprechend aussprechen muss, sich dann aber vielleicht der ein oder andere deutsche Fan fragt, was sagt denn der? Da steht auch ein O. Ja, das ist so ein bisschen die Kunst, da konnte ich sehr viel lernen und dann haben wir uns quasi auf die WM vorbereitet, wussten ja aber da auch ein ganzes Jahr lang nicht, was wird denn da jetzt genau sein, werden Zuschauer da sein, werden keine Zuschauer da sein, dürfen vielleicht ein paar kommen oder nicht. Und nachdem dann klar war, nein, es findet ohne Zuschauer statt, mussten dann, also der Jens Zimmermann hat das alles geplant, das ganze Venue-Management, also was passiert in den Stadien, was für eine Show wird es geben, wer moderiert was, gibt es einen Field-Reporter in Anführungsstrichen oder einer halt, der in der Menge ist und die Menge dann auch pusht, fällt natürlich dann weg und deswegen musste man ein bisschen umswitchen, also waren meine ganzen Langlaufvorbereitungen in Anführungsstrichen umsonst.
Oh nein.
Und es hieß, Daniel, wir haben uns das überlegt, vielleicht vom zeitlichen Ablauf und auch vom Aufwand und vom Anteil Deutsch kommentieren, Englisch kommentieren, wir teilen uns das auf. Kannst du beim Skispringen das übernehmen und der Jens ist dann zum Langlauf gegangen und dann habe ich mich, aber für Skispringen habe ich mich so oder so eigentlich schon immer interessiert und deswegen war das dann ein relativ einfacher Schritt und ich habe mich drauf gefreut und es waren wirklich zwei richtig tolle Wochen, sehr ereignisreich, für mich sehr lehrreich, emotional natürlich auch beim Skispringen mit den deutschen Erfolgen
natürlich.
Und da kommen wir jetzt wieder zu der Situation, was macht ein Stadionsprecher da? Also man muss sich auch vorstellen, in dem Stadion sind dann trotzdem die ganzen Sportler, die ganzen Teams, Volunteers waren auch noch da. Also wir sprechen jetzt leider nicht von 25.000, aber es waren dann trotzdem 200, 300 Leute da, die ja dann doch auch erwartet haben, dass ein bisschen was passiert.
Ja.
Wir hatten auch ein Vorprogramm, wo ich Moderationen im Stadion gemacht habe, wo wir einzelne Einspieler gezeigt haben auf der Videowall, aber da muss man sich dann einfach davon lösen, muss sagen, okay, jetzt ist es so, es sind keine 25.000 da, aber ich stelle mir einfach vor, es wären 25.000 da. Wir ziehen das jetzt professionell durch und machen ein Programm. Und am Ende war es auch da so, es ging vor allem um die Sportler. Es war eine Weltmeisterschaft, auf die haben die das ganze Jahr hingefiebert, waren froh, dass sie stattfinden kann. Und das sollten sie auch spüren. Und ich glaube, das haben wir ganz gut umgesetzt bekommen, wenn ich so das Feedback jetzt auch höre und wenn man dann auch die emotionalen Momente sieht bei der Siegerehrung, es war eine tolle Lichtshow, wo man sich dann auch wiederum fragt, warum muss das alles so inszeniert werden, aber es war eine Weltmeisterschaft, die Bilder gehen um die Welt und das war schon wichtig, dass man da dann auch trotzdem richtig Gas gibt und das professionell sieht und nicht sagt, gut, das sieht ja eh keiner, ich moderiere da halt ein bisschen was runter und das war sehr lehrreich, hat sehr viel Spaß gemacht also das waren zwei extrem tolle Wochen, das Wetter hat mitgespielt, wir waren ein extrem gutes Team und haben dann auch natürlich die deutschen Medaillen dann dementsprechend gut gefeiert, zumindest eben unter den Bedingungen.
Ja, wie es halt so geht.
Wie es halt so geht. Deswegen, gell, ein Tipp für dich, Karl Geiger, Sportler des Jahres, sollten wir auf jeden Fall im Auge
ich
behalten.
Ich glaube, den haben wir schon im Auge, ja.
Ja, weil bis zum nächsten
geht
Dezember
ja fast
ist, wieder
kein
so,
Weg
ist,
dran
ist ja
vorbei.
So lang dann wieder. Das ist ja immer so ein bisschen das Problem der Wintersportler, weil dann so viele Ereignisse jetzt dann auch mit den Olympischen Sommerspielen noch dazwischen kommen. Aber ich glaube, die Sportjournalisten, die haben das alle auch schon auf dem Zettel, weil das hat mich an ihm so beeindruckt. Es war natürlich auch in Oberstdorf. Und in Oberstdorf hat er ja bei der Vierschanzentournee auch das erste Springen gewonnen als erster Oberstdorfer seit gefühlt 50 Jahren oder ich glaube sogar über 50 Jahren. Dann gewinnt er ja davor die Skiflug-WM, dann hat er Corona, dann wird er Papa und jetzt auch wieder beim Skifliegen.
Es war einfach so viel, gell?
In Blanitz ist das so erfolgreich. Und diese Vielseitigkeit von der Normalschanze, also der in Anführungsstrichen kleineren Schanze, bis zur Skiflugschanze. Und er gewinnt einfach überall und alles. Und dann auch im Team hat er immer geliefert und quasi alle mitgezogen. Also der Karle.
Es war schon eine schöne Saison, gell, für die Skisprungfans.
Ja, und da dieses Privileg, da vor Ort gewesen zu sein, wo so viele tausend Leute auch gerne dabei gewesen wären, also das weiß ich wirklich zu schätzen und deswegen werde ich das wahrscheinlich so ähnlich wie dieses Kickers gegen Dortmund einfach mein Leben lang nicht vergessen.
So quasi als Highlight.
Als Highlight, auf jeden Fall ein Highlight. Und trotzdem die Hoffnung dabei, sowas vielleicht nochmal erleben zu dürfen, dann eben doch mit den 35.000 bis 40.000 und den verrückten Skandinaviern, die dann abends aus dem kleinen, gemütlichen Dorf Oberstdorf wirklich eine Partyhölle machen.
Ich habe das mal im Kleinen erlebt, da waren wir bei der Eisschnelllauf-WM in Inzell.
Ja.
Und das sind ja die Holländer beim Eisschnelllaufen.
Genau.
Die sind total verrückt.
Die singen
verrückt
die ganze Zeit.
Und die haben dieses kleine Örtchen, das ja nur wirklich so ein schöner, beschaulicher Kurort ist, Inzell, in eine orangefarbene Partyhölle verwandelt. Es war abartig.
Ja, aber das ist es doch. Davon lebt doch der Sport.
Auch, ja.
Ja, und und auch die Sportler hätten es natürlich verdient. Dann wäre die Siegerehrung dann auch immer im Ort gewesen. Aber ja. Aber wie gesagt, ich glaube, das Organisationskomitee hat wirklich das Beste draus gemacht, hat, glaube auch vom Internationalen Skiverband und von den Athleten viel Lob bekommen. Und das hat ja auch wieder gezeigt, also Deutschland kann so Großereignisse auf jeden Fall wuppen.
Ja.
Und jetzt fehlt einfach nur noch das Publikum. Ich meine, mein Traum wäre ja einfach, dass auch Olympische Spiele mal wieder nach Deutschland kommen könnten. Aber da gibt es halt dann doch immer zu viel Gegenwind und Gegenwehr, habe ich das Gefühl.
Das stimmt. Aber ich finde die Überleitung schön zu den Olympischen Spielen, weil wir jetzt schon über die nordische Ski-WM gesprochen haben. Die hatten sehr ausgeklügeltes Hygienekonzept. So ähnlich wird es wohl dann auch in Tokio stattfinden.
Ja.
Meinst du denn, dass die Olympischen Spiele Tokio 2021 stattfinden? Paralympische und Olympische Spiele?
Also ich bin ziemlich sicher, dass sie stattfinden werden. Jetzt wurde ja schon bekannt gegeben, ausländische Zuschauer dürfen nicht kommen, finde ich auch richtig. Wie viele Japaner sie jetzt am Ende zulassen, ist natürlich die Frage. Das muss man dann sehen. Das werden die dann vor Ort entscheiden, auch wahrscheinlich, wie hoch dann gerade die Infektionszahlen sind. Aber das Beispiel Oberstdorf hat mir jetzt gezeigt, klar, man muss sagen, da waren jetzt 4.500 Sportler, Teams etc., Volunteers. Das werden in Tokio deutlich mehr sein.
Ja. Und die Millionenstadt Tokio.
Plus die Millionenstadt Tokio. Ja. Da ist es wirklich schwer, eine Blase zu machen. Also in Oberstdorf, ländlicher Raum, viel Raum an sich, um sich auch nicht in die Quere zu kommen. Da war das jetzt wirklich gut. Also ich persönlich wurde 9-mal getestet in den 2 Wochen. 3 PCR-Tests, dann regelmäßig ein Schnelltest, Antigen-Schnelltest. Also man wusste immer genau, was Stand der Dinge ist. Dann wurde alles per QR-Code eingescannt, egal wo man war, bei der Essensverpflegung, beim Testen, im Shuttle-Service, im Stadion. Also es konnte immer genau nachvollzogen werden, wo war man, von wann bis wann, mit wem hatte man dann vor Ort Kontakt. Und es gab dann am Ende auch insgesamt 23.000 Tests, 9 positive Fälle, 2, 3 direkt am Anfang, also die vielleicht schon positiv angereist waren. Klar, mit Halvor Egner Granerud, der wahrscheinlich bekannteste oder erfolgreichste Skispringer in dieser Saison, neben Eisenbichler und Geiger, wurde auch positiv getestet, als meines Wissens einziger Sportler. Aber darauf stürzt sich dann natürlich jeder, die Medien, die Presse. Aber im Großen und Ganzen glaube ich, dass auch das Hygienekonzept ein großer Erfolg war. Olympische Spiele ist dann halt wirklich nochmal eine andere Hausnummer, weil klar, die kamen jetzt auch alle aus der ganzen Welt, aber die waren eigentlich ja alle schon in Europa unterwegs. Die Norweger sind erst gar nicht nach Norwegen gegangen. Die Japaner sind, glaube ich, seit November, in Slowenien stationiert. Also die haben eigentlich Europa ja nicht verlassen und waren immer in ihrer Blase. Das ist ja dann bei den Olympioniken oder bei den Sportlern bei den Olympischen Spielen nicht der Fall. Also die kommen ja alle aus einzelnen Trainingszentren etc.
Ja.
Da wird es natürlich schon ein bisschen schwieriger. Da ist jetzt natürlich die Frage, was natürlich aber auch gleichzeitig wieder ein bisschen unfair werden könnte. Viele Länder impfen ihre Sportler ja schon. Bei uns ist es ja so, dass die Sportler ja gar nicht dran wären von der Reihenfolge. Das ist die Frage, gibt es bis dahin genug Impfstoff, dass der DOSB vielleicht sagt, ihr dürft nur geimpft gehen. Also das wird wahrscheinlich die nächsten Monate noch sehr, sehr spannend werden, weil man hat ja auch von den Sportlern schon die Aussagen bekommen, dass sie sich nicht vordrängeln wollen. Und das finde ich auch ein positives Signal.
Ja, auf der anderen Seite wäre es auch ein positives Signal für die ganze Welt, wenn die Olympischen Spiele oder Paralympischen Spiele stattfinden könnten.
Wenn sie dann auch stattfinden und nicht zum Megaspreader werden, sondern wenn
Richtig.
Sie stattfinden und am Ende alles gut ausgeht.
Das
wäre natürlich
ja
ein sehr schönes
Signal. Das wäre
das
absolut Schrecklichste, was passieren könnte, wenn die Olympischen Paralympischen Spiele zu einem Superspreader-Event ja. werden. Das ist und ich frage mich tatsächlich, wie man das in der weltgrößten Stadt meines Wissens verhindern kann oder will. Normalerweise wäre ich wahrscheinlich auch in Tokio gewesen.
Ja.
Und ich habe mich da eigentlich schon drauf gefreut, weil ich war auch bei den Olympischen Winterspielen in Pyeongchang damals in Korea und da war es sehr weitläufig.
Mhm.
Das war eine kleine Stadt, die Wege waren weit, man konnte Abstände einhalten. Aber wie will man sowas schaffen in einer Millionenstadt wie Tokio?
Also es geht eigentlich nur so, olympisches Dorf, Shuttle, Sportstätte. Und keinen Kontakt in die Außenwelt. Also das ist halt die Frage, ob das auch wirklich funktioniert. Also
ja. Das
ist ja dann eigentlich, krass gesagt, wie im Gefängnis.
Ja.
Und ja, es sind natürlich dann auf jeden Fall, wären es nicht die Olympischen Spiele, für die ein Sportler trainiert und lebt. Klar, er möchte erfolgreich sein, aber viele sagen ja auch, da kommt jetzt wieder dieses Motto, dabei sein ist alles, stimmt natürlich nicht immer, aber diese Erfahrung, sich mit anderen Sportlern auszutauschen im olympischen Dorf, man wird es ja nie vergessen, diese Bilder, wenn deutsche Sportler sich mit den Größen des Sports fotografieren, diese Selfies, die wird es halt einfach nicht geben
können.
Ja,
oder Sportler als Zuschauer bei anderen Wettkämpfen.
Genau, auch das stelle ich mir unmöglich vor.
Auf der anderen Seite wäre es natürlich wirklich, wirklich schön, wenn wir auch normalen Bürger, die auch gebeutelt sind von der Corona-Krise, diese schönen Sportmomente doch irgendwie transportiert bekommen auf unseren Fernseher.
Ja, ist nicht so einfach, also bin ich der gleichen Meinung, aber wahrscheinlich sehen wir das so, weil wir aus dem Sport kommen. Deswegen habe ich auch überhaupt kein Problem damit, dass weiter Fußball gespielt wird, dass die Handballspiele weiter stattfinden. Alle zusammen natürlich mit ihren Hygienekonzepten und auch relativ sicher. Also die Infektionszahlen in den Ligen, die entstehen ja meistens nur nach Auslandsreisen, nach Länderspielwochen, nach Champions League-Spielen. Zum Beispiel beim Handball ist es sehr auffällig, dass es meistens die Champions League-Spiele im Osten waren oder die Länderspiele, wo es danach Infektionen gab. Aber an sich habe ich das Gefühl, dass die Teams und die Ligen das gut im Griff haben. Und von daher haben sie meiner Meinung nach eine Berechtigung, ihren Beruf weiter ausführen zu können. Ich verstehe aber schon auch Leute, die sagen, hey, ich darf meine Großeltern seit einem Jahr nicht sehen und die spielen da jedes Wochenende Fußball. Aber wie du auch schon gesagt hast, vielleicht ist es für den einen oder anderen auch ganz gut, wenn samstags 15.30 Uhr eben Fußball in der Kiste kommt und sie eine Ablenkung eben von
auch
dem
ein
ganzen
Normalität
haben. Ja. Und dann auch dann keine Ahnung, über Zoom danach mit ihren Freunden darüber diskutieren und streiten können. Also das, ja, irgendwie muss es ja.
Es gibt bestimmt Online-Stammtische mittlerweile.
Auf jeden Fall.
Geht auch nicht anders.
Auf jeden Fall.
Daniel.
Ja. Richtig. Nach einer Stunde noch nicht vergessen, ist gut.
Nee, ich hab's noch nicht vergessen, Gott sei Dank. Ja, ich würde dich ganz gern, hatten es gerade kurz über ein Motto bei den Olympischen Spielen natürlich. Hast du denn ein Motto?
Motto.
Für dich selber oder hast du irgendwas, was dich selber motiviert momentan, auch in dieser Krise, irgendwas, was dich wieder rauszieht, wenn du vielleicht doch wie jeder andere mal so ein kleines Tief hast?
Na, mich motiviert einfach das Leben an sich, also einfach jeden Tag versuchen zu genießen, Spaß zu haben. Also ich mag zum Beispiel auch Regenwetter im Herbst. Weil ich gehe oft morgens joggen und ich.
Bist du so einer, der so ekelhaft um 5 aufsteht und dann eine Runde joggen geht?
Nein, 7 Uhr reicht auch.
Ja,
also die Hasen und die Rehe sind meistens schon wieder im Wald. Aber genau da spürst du auch die Jahreszeiten und da denke ich mir dann auch, jetzt regnet es halt, es ist halt auch Herbst, aber irgendwie sieht es trotzdem cool aus und die Luft riecht auch toll. Aber jetzt zum Beispiel Sonne, Frühling, auch wieder geil. Ja. In Oberstdorf Schnee. Also, und dann einfach immer das Genießen und glücklich sein, wenn die Familie gesund ist, wenn die Kinder in der Schule Spaß haben, wenn die, meine Kids spielen Handball, die durften jetzt auch wieder draußen trainieren. Da habe ich mich für die gefreut, ja, weil klar, die getobt haben wie kleine, gut sind kleine Kinder, aber sie haben getobt wie kleine Kinder. Und das, da geht mir das Herz auf. Und da bin ich auch froh, dass der Verein in Pforzheim, wo die spielen, da so engagiert ist und das möglich macht. Und über solche Dinge einfach dankbar sein und das Beste draus machen, und dann kriegen wir auch, und zusammenhalten. Also das ist echt, das ist vielleicht der Hashtag.
Hashtag einfach zusammenhalten.
Zusammenhalten. Ja. Und das Beste draus machen und denen zu helfen, denen es eben in dieser Situation vielleicht nicht so gut geht. Weil ich habe es ja schon angesprochen, ich darf mich da echt nicht beschweren. Ich habe da eine sehr gute Ausgangslage und darf meinen Job nach wie vor mit kleineren Einschränkungen ausüben. Und ja, das ist echt was Schönes in dieser Zeit.
Jetzt möchte ich noch mal kurz einen Turn machen. Du hast gerade gesagt, du kommst, deine Kinder trainieren in Pforzheim.
Pforzheim.
Du hast schon...
Du hast.
Ja, manchmal kommt das durchfallen, wenn man so über Pforzheim und über Karlsruhe redet.
Karlsruhe.
No? Also, du hast von deiner Karlsruher Zeit gesprochen. Wie kommst du denn dann hier nach Stuttgart? Und überhaupt...
Mit dem Auto teilweise.
Ach, nee.
Mit dem Zug geht's auch.
Lieber Karlsruhe und Pforzheim oder lieber Stuttgart?
Ja, du hättest ja jetzt fragen können, lieber Karlsruhe oder Stuttgart?
Nee.
Dann hätte ich gesagt Pforzheim.
Ja, deswegen habe ich es nämlich gleich schon so formuliert.
Ja, also... Jede Zeit hat seinen Ort, in dem Fall kann ich fast sagen. Also in der Zeit, wo ich in Karlsruhe war, habe ich die Zeit dort sehr genossen. Die Menschen dort waren alle sehr freundlich. Jetzt bin ich mehr in Stuttgart. Die Leute sind dort, sind hier alle sehr freundlich. Wenn ich zu Hause in Pforzheim bin, fühle ich mich wohl. Auch
das heißt, du pendelst wirklich jeden Tag, ja, von Pforzheim nach Stuttgart?
Ja, aber ich habe auch Kollegen hier, die wohnen auf der anderen Seite von Stuttgart. Die brauchen genauso lang durch den Kessel. Also ja, ich bin so 35 Minuten, 40 Minuten unterwegs, nutze die Zeit.
Auf der A8.
Ja, aber es ist ja Corona, es ist ja nichts los, und dann kann ich wunderbar Podcast hören, und dann ist das, dann bin ich informiert und entspannt, und wenn ich zu Hause bin, ist alles gut. Kann den Tag nochmal reflektieren lassen, und ja, also bei den Mietpreisen hier in Stuttgart, da wohne ich gerne in Pforzheim. Und man ist relativ schnell im Schwarzwald. Also die Stadt ist vielleicht nicht die schönste, wird aber auch ein bisschen unterschätzt. Und wenn man sich als Pforzheimer in Pforzheim auskennt, dann findet man auch die schönen Ecken. Und dann wird Pforzheim plötzlich wieder,
ja, ich finde es gar nicht so schrecklich hässlich. Ja, also klar gibt es schon so hässliche, schön, aber wenn man so halb hoch geht,
genau,
dann wird es richtig schön. Dann, und außerdem gibt es Ausflugstipp.
Der Wildpark ist ein Ausflugstipp.
Zum Beispiel. Und die, es gibt so ein kleines Gasthaus, ja, am See.
Seehaus, genau. Das Ganze in der Nähe,
das
vom
ist
Wildpark.
Das auch schön.
Da ist man mitten in der Natur, ja, und das in kurzer Zeit.
Ja, wenn es dann wieder offen hat, könnt ihr da mal hinfahren.
Wobei ich finde, dass ganz Baden-Württemberg einfach oder die ganze Region total lebenswert ist. Ja. Und das spürt man dann vielleicht doch jetzt auch, oder lernt man noch mehr zu schätzen in dieser Zeit, wo man froh ist, dass man überhaupt rausgehen, ja, darf. Und dass man dann so viel Natur gleich um die Ecke hat. Weinberge, Flüsse, Seen, alles ist ja hier. Schwarzwald, einfach schön.
Ja, wir leben schon schön, gell? Wir leben fast da, wo andere Urlaub machen.
Richtig, richtig.
Als Abschluss möchte ich dich noch nach deinem außergewöhnlichsten und oder liebsten Sportmoment, liebste Sportanekdote fragen. Gibt es da irgendwas, was richtig hervorgestochen hat?
Also ein bisschen habe ich ja schon eigentlich erzählt. Also das ist echt, wo ich wahrscheinlich immer wieder drauf komme, ist, weil ich da halt relativ frisch Stadionsprecher bei den Kickers war und dann eben dieses Spiel, ja, Kickers gegen Dortmund 2014 im August. Deutschland wurde davor Weltmeister. Das war eh ein Riesenhype. Dann eben die Dortmunder Spieler. Jürgen Klopp, der für mich schon auch irgendwie der Wunsch-Bundestrainer ja wäre.
Ach nee.
halt auch einer hier aus der Region, der in, ja, Stuttgart geboren wurde, ja, und im Schwarzwald ja dann groß wurde. Das beim Kickers, glaube ich, auch mal gespielt hat, beim 1. FC Pforzheim mal gespielt hat, als für zu schlecht empfunden wurde damals in der Oberliga. Also das sind so viele Dinge, die in diesem Spiel zusammengepasst hatten. Ich war 3 Stunden vor Anpfiff im Stadion, bin durch die Dortmunder Kabine gelaufen, da hingen dann schon die Trikots eben von Reus und Co. Das war natürlich schon so ein Sportmoment, der immer bleiben wird. Und ansonsten sind es auch teilweise die kleinen Sachen, ne? Wenn der TVB dann doch mal in Magdeburg gewinnt, ja, ja, wie in der Hinrunde, also, ja, mal gegen ein großes Team gewonnen hat, sich etabliert hat. Ich war damals, als der TVB aufgestiegen ist, 2015, war ich beim Auswärtsspiel mit dabei. Das sind auch so Emotionen gewesen. Dann sind die nach Bittenfeld gekommen, dann das kleine Bittenfeld, Da waren wir wieder, da wurde ein kleines Kaff in Anführungsstrichen zur Partyhölle. Ja, das waren Erlebnisse, die bleiben. Und als Traum, Wunsch, was vielleicht noch so ein Sporterlebnis sein könnte. Also du hast es schon erleben dürfen, also so Olympische Spiele mal vor Ort zu erleben. Auch wenn die Olympischen Spiele, glaube ich, nicht mehr dieses Flair von ganz früher haben. Ja. Es wurde doch leider auch sehr viel der Kommerz in den Vordergrund geschoben. Aber ich glaube, diesen Spirit unter den Sportlern gibt es, glaube ich, immer noch. Und den mal live zu spüren, das wär vielleicht mal noch so ein Traum.
Es gibt auch noch die ein oder andere Möglichkeit jetzt die kommenden Jahre.
Ja, jetzt Paris kommen wir ja so mal wieder weg. Hier in die Region, genau.
Ja, also in die Region in Anführungsstrichen. Mal wieder zurück nach Europa.
Ja, dann vielleicht ergibt sich da was.
Ja, vielleicht. Lieber Daniel,
ja.
Ich weiß immer noch, wie du heißt. Ich möchte mich ganz herzlich bedanken.
Gerne, ich habe zu danken. Hat Spaß gemacht.
Für deine Offenheit, für deine ehrliche Art, für deinen Witz.
Dankeschön.
Es war wirklich spaßig. Ich hoffe natürlich, oder wir hoffen, dass es euch auch gefallen hat. Ihr könnt uns gerne Feedback geben. Ansonsten schreibt uns einfach, wen ihr vielleicht als nächstes auch hören möchtet. Wir sind dieses Jahr unheimlich offen, wie ihr schon gehört habt. Wir haben ein Jubiläumsjahr, 25 Jahre Sportregion Stuttgart, und dementsprechend sind wir auch sehr, sehr vielfältig unterwegs. Schreibt uns gerne auf Instagram Sport Stuttgart, alternativ auf Facebook unter Sportregion Stuttgart oder unsere Homepage www.sportregion-stuttgart.de. Wir freuen uns, von euch zu hören. Daniel, soll man dir gerne auch folgen oder wie
gerne.
Sieht's aus?
Instagram am besten, ganz einfach, Daniel Reuchle. Ja, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Für mich gibt es immer den Schlusssatz bei meiner Sportsendung. Macht's gut und bleibt sportlich.
Aha, also bei mir in meinem Podcast gibt es den Schlusssatz. Bis Dännchen, eure Debbie.